SRF 1.
Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Ein Emmentaler Unternehmen ist vor Gericht, weil es die Löhne an Euro gekoppelt hat. Unser Reporter war am Prozessauftakt. Er berichtet im ersten Schwerpunkt dieser Sendung. Im zweiten wischen wir auf, was gestern in Bern in Brüche gegangen ist. Wenn Fußball-Hooligans mit ihrer Stadt aufeinander losgehen, das kann es nicht sein. Aber was machen, ist die Frage. Am Mikrofon ist Elisa Henni. Zuerst Nachrichten, Christian Lichti. Heute ist das letzte Gutachten rausgekommen zum Garunglück des Siders.
Mit grösster Wahrscheinlichkeit sei der Garchauffeur Joe am Unfall, sagt das zusätzliche Gutachten von Rechtsmedizin der Universität Lausanne-Genf. Das Gutachten ist der Familie der 22 gestorbenen Kinder und der 6 Erwachsenen in Belgien gestern eröffnet worden. Reinhard Eier.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Buschauffeur an einer koronaren Erkrankung vom linken Herzkranzgefäß gelitten hat. Das kann, laut den Spezialisten vom Rechtsmedizinischen Dienst von der Uni Genf, zu Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen führen und das wiederum zu Unaufmerksamkeit. Allerdings haben die Spezialisten, laut Staatsanwalt, bei der Autopsie keinen Hinweis auf einen Herzinfarkt gefunden, was einen Infarkt aber auch nicht ausschliessen. Ferner hat die Autopsie gezeigt, dass der Buschauffeur Antidepressiva genug hat und die können zu Suizidgedanken führen, laut den Spezialisten allerdings fast nur in den ersten Monaten. Der Chauffeur hat die Antidepressiva allerdings schon seit 2 Jahren genommen und sei dabei, die abzubauen. Da seien suizidäre Gedanken eher unwahrscheinlich. Die zusätzlichen Untersuchungen haben also gezeigt, dass Unaufmerksamkeit und gesundheitliche Probleme als Ursache für den Unfall möglich sind, aber nicht können bewiesen werden. Alle anderen untersuchten möglichen Ursachen wie Probleme am Fahrzeug, an der Strasse, am Tunnel, haben auch kein Resultat gezeigt. Der Stand der Untersuchung hat heute der Staatsanwalt den Eltern der verunfallten Kinder in Holland dargelegt und neue Zeit gegeben, weitere Fragen zu stellen oder Abklärungen zu verlangen. Wenn nicht, wird das Dossier jetzt geschlossen, ohne genau zu wissen, was zu dem tragischen Unfall geführt hat.
Wir bleiben noch gerade ein bisschen im Wallis. Visp ist ein grosses Dorf, aber es will eine Stadt werden. Der Gemeinderat hat sich darum überlegt, wie Visp städtischer werden könnte. Mit der Lomza habe Visp viele Arbeitsplätze. Mit der NEAT am Bahnhof eine starke Entwicklung, sagt der zuständige Gemeinderat, der Philipp Dessert.
Wir haben einen Grossgrundbesitzer in Visp, das ist die Lomza. Zweitens haben wir durch den Bahnhof eine riesige Entwicklung bekommen. Und es geht jetzt darum, ungefähr um einen Zeithorizont von den nächsten 20 Jahren eine übergeordnete Planung anzuzeichnen.
In Visp wohnen im Moment 7'000 Personen. Das Wachstum soll dank dieser Planung kontrolliert ablaufen. Erste Ideen dazu hat heute der Gemeinderat vorgestellt. Unter anderem soll es Raum geben für neue Wohnungen, aber auch Platz für die Erholung, z.B. entlang vom Fluss Vispa. Die SBB will mehr Züge zwischen Bahnhof Wankdorf und dem Hauptbahnhof Bern fahren. Für das muss sie die Abstände zwischen den Signalen verkürzen. So können Züge statt im 3-Minuten-Takt im 2-Minuten-Takt verkehren. Das bringt für die Strecke zwischen Bahnhof Wankdorf und dem Hauptbahnhof Bern eine höhere Kapazität und mehr Flexibilität im Bahnbetrieb. Wie die SBB schreibt, kostet der Umbau der Signalanlagen gut 26 Millionen Franken. Im regionalen Zivilschutzzentrum Almendingen wohnen ab dem nächsten Monat Asylsuchende. Die Stadt Thun stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Der Kanton Bern hat das so wollen. Im Zentrum gibt es Platz für 140 Leute und der Mietvertrag ist befristet auf 1,5 Jahre, also bis Ende 2014. In einer Mitteilung schreibt die Stadt Thun, dass sie den Vertrag mit dem Kanton künden kann, wenn der Betrieb der Asylsuchenden, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr tragbar sei. Das Burgdorf ist am Pfingstmähendung 15-Jährigen über die Gisnau-Flüe ausgefallen und gestorben. Wie die Kantonspolizei Bern heute ihre Mitteilung schreibt, sei er neben dem markierten Weg unterwegs gewesen und umgefallen. Die Schildhornbahnen können die Aussichtsplattform beim 3-Restaurant bauen. Die Umweltorganisation Mountain Wilderness hat ihre letzte Einsprache zurückgezogen, weil die Schildhornbahnen verschiedene Anpassungen gemacht hat. Die Plattform soll Ende Juni aufgehen.
Das Wetter kurz. Morgen hat es Wochen und es regnet manchmal, respektive es schneit oberhalb von 1400 bis 1800 Meter. Im Rhonental geht der Nordföhn, dort tut es manchmal auf. Es ist recht kühl morgen bei 12 bis 15 Grad. So nicht heisst es heute wieder mal nach Krawallen rund um einen Fußballmatch. So nicht, aber wie denn? Und will Bern überhaupt noch den Cup-Final vom Fußball durchführen? Wir kommen gerade auf das Thema. Zuerst auf Burgdorf. Dort steht seit heute eine Emmentaler Firma vor dem Zivilgericht, die Verpackungsunternehmen Mopag. Die Firma hat vor 2 Jahren ihren Mitarbeiter wegen dem schwachen Euro der Lohn um 10% gekürzt. Die Mitarbeiter mussten neue Arbeitsverträge unterschreiben und dort drin ist festgehalten worden, bei welchem Eurokurs welcher Lohn gilt. Und dass der Wert alle 3 Monate neu überprüft wird. Gegen die Lohnpolitik vor Mopag haben sich Gewerkschaft Unia und 3 Mitarbeiterinnen gewehrt. Der erste von diesen 4 Fällen ist jetzt heute behandelt worden und da ist zuerst mal um eine außergerichtliche Schlichtung gegangen. Jörg André, ihr habt die Verhandlung heute vor dem Regionalgericht Burgdorf mitverfolgt. Was ist bei dieser Schlichtung rausgekommen?
Ja, heute ist es um eine ehemalige Mitarbeiterin gegangen, die geklagt hat wegen einer missbräuchlichen Kündigung. Sie hat sich öffentlich gegen die tieferen Löhne gewehrt und hat dann eine Kündigung bekommen. Daraufhin hat sie gesagt, ja, das hat damit zu tun, dass ich mich eben wehre und dass ich an die Öffentlichkeit bin. Und die Mopag hat aber dann gesagt, nein, das hat nichts mit dem zu tun, das ist wegen der Leistung. Und heute haben sich eben die beiden Parteien jetzt einfach mal zu dieser Schlichtungsverhandlung getroffen und haben sich auf einen Vergleich können einigen. Was dort genau drinnen steht, das ist nicht bekannt und beide Parteien haben auch keinen weiteren Kommentar jetzt zu dieser ersten Schlichtung abgegeben.
Der Fall vom Unternehmen Mopag hat vor 2 Jahren hohe Wellen geworfen. Was ist denn, was die Sparmassnahmen von dieser Firma so außergewöhnlich macht?
Ja, es ist die erste Firma im Kanton Bern, die so auf die Schwäche vom Euro reagiert hat. Löhne senken statt Stellen abbauen und das eben mit dem Euro verknüpfen. Aus der Sicht von der Mopag ist das auf einem Weg verständlich. Ihre Joghurtbecherli, ihre Glassebecherli und ihre Verpackungen für Güezi, Praline oder Fertiggericht, die gehen zu 50% ins Ausland. Die Mopag macht also die Hälfte vom Umsatz in der Eurozone und wo dort der Euro unreis 20 gefallen ist im Jahr 2011, hat sie reagiert und hat gesagt, wir wollen eben nicht Stellen abbauen, sondern die Löhne senken. Sie hat nachher neue Arbeitsverträge ausgeschafft und dort drin hat es geheissen, die Löhne gehen um 10% runter, solange der Euro unter 1.34 Franken ist. Und ja, wir wissen, der Euro ist im Moment immer noch unter dem Wert. Also momentan bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mopag immer noch 10% weniger Lohn als noch 2010. Und erst ab 1,50, also wenn der Euro wieder auf 1,50 ist, bekommen sie dann wieder den Lohn, den sie hatten. Und das wird alle 3 Monate untersucht. Es gibt dann auch noch eine kleine Gewinnbeteiligung, wenn es dem Unternehmen wieder gut geht und wenn der jährliche Gewinn über 4 Millionen Franken geht, dann zahlt man etwas von diesen Löhnen, die man eben gekürzt hat, zurück. Jetzt ist einfach nicht klar, ob das zulässig ist und Dunja und andere Unternehmen, die wollen jetzt Klarheit und darum ist das eigentlich so ein spezieller Fall.
Wo der unter Umständen auch beispielhaft ist für andere Unternehmen?
Genau, also eben, man erhofft sich nachher, dass man mit einem Urteil nachher, wenn es eins sollte geben, dass man nachher weiss, wie kann ich mich als Unternehmer verhalten oder auch eben auf der Gewerkschaftsseite, was sind unsere Chancen, wenn wir eben eine solche Methode einklagen.
Jetzt hat man heute also einen ersten Vergleich gefunden, das Unternehmen mit einer früheren Mitarbeiterin. Es ist aber noch nicht das Ende von diesem Prozess. Wie geht es jetzt weiter?
Nächste Woche geht es weiter. Da geht es mal zuerst wieder um 2 weitere Mitarbeiterinnen, die eine Einzelklage eingereicht haben. Und dann geht es um das eigentliche Filetstück. Das ist nämlich die Klage von der Unia. Sie will sich auch wehren gegen die Massenänderungskündigungen. Also man hat quasi den Leuten gekündigt, einen neuen Vertrag gegeben, dem sagt man eben Änderungskündigungen. Und dort hat man eine zu kurze Konsultationsfrist angesetzt. Also man hat den Leuten zu wenig Zeit gegeben, um zu schauen, ja, was können wir da machen, und haben zu wenig Zeit gehabt, mit den Gewerkschaften zu reden. Also die ganze Lohnpolitik mit dieser Euro-Verknüpfung wird da angeklagt, weil sie, also die Unia sagt, so wird das Betriebsrisiko an die Belegschaft weitergegeben. und das geht nicht. Und die Gewerkschaft, die hofft natürlich, dass es nicht weitere Vergleiche gibt. Sie will, dass man wirklich nachher klagen kann und dass es zu einem Urteil kommt. Und die Mopac selber findet, sie haben alles richtig gemacht. Die meisten Mitarbeiterinnen, die seien mit weniger Lohn statt einer Kündigung einverstanden gewesen. Und so kann man gespannt sein, wie es dann nächste Woche in diesem Fall weitergeht.
Der Jörg André hat berichtet, er war am Regionalgericht Burgdorf. Das war der erste Tag der Verhandlung im Fall der Firma Mopac. Ihr seid beim Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Es wäre ja nicht so geplant gewesen, dass Fans vom FC Basel und von GC in Berner Innenstadt aneinander geraten. Das sind sie aber gestern vor dem Cupfinal. Bilanz: 8 verletzte Fans, 2 verletzte Polizisten, Sachschäden. Und das bei etwa 500 bis 600 Polizisten, die im Einsatz waren. Es stellen sich jetzt 2 Fragen. Will die Stadt Bern überhaupt noch Gastgeber sein vom Fussball-Cup-Final? Der Polizeidirektor vor Stadt hat die Frage gestern in den Raum gestellt, der Reto Nause. Die andere Frage ist die, würde es in so einem Fall das Hooligan-Konkordat etwas nützen, das nächstens verschärft soll in Kraft treten? Zuerst hören wir zu diesen beiden Fragen die Meinung vom Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppet. Der Joel Hafner hat mit ihm geredet.
Alexander Tschäppet, nach den Ausschreitungen gestern hat der Reto Nause eine Cup-Final-Durchführung eine weitere Frage gestellt. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es noch das Cup-Final zu Bern?
Ja, ich glaube, die Frage muss man ein bisschen anders stellen. Nämlich, was sind die Rahmenbedingungen, damit grosse Städte wie Bern überhaupt noch bereit sind, Cup-Final durchzuführen? Ich glaube, über das muss man jetzt reden. Und es ist letztendlich nicht ein bernspezifisches Thema, sondern es ist offenbar so, dass grosse Sportveranstaltungen nicht mehr einfach automatisch friedlich durchgeführt werden können. Und das ist inakzeptabel. Und deshalb ärgere ich mich heute am meisten eigentlich nicht nur ab den Idioten, die das veranstaltet haben, sondern auch, dass sich Leute bis heute jetzt nicht distanziert haben von Gewalt von ihren Fans. Wo, das ist nur ein kleiner Teil, aber dort braucht es auch ein klares Wort von den Vereinen, die sagen, nein, das stehen wir nicht mehr hinter solchen Ausschreitungen.
Wäre es so etwas, dass Bern noch sagt, man bricht jetzt mit dieser Tradition, der Final zu Bern zu haben, wenn man sich da nicht einig wird?
Also ich glaube, wenn man sich nicht einig wird, wenn die Fans sagen, wie es geht, und nicht die öffentliche Hand, die Stadt sagt, wie es geht, dann denke ich mir schon, dann muss man sich ernsthaft überlegen, ob man das Final will.
Wenn man jetzt das gestern anschaut, dann muss man von einer Ohnmacht reden. Die Behörden können eigentlich nichts machen. Wie geht ihr mit dem um?
Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, die Polizei war ja präsent gewesen, oder? Man hat einfach die 100 Chaoten, die hat man auch nie im Griff, oder? Das ist, glaube ich, ein Phänomen. Gewaltbereite Leute, die gibt's immer. Aber man muss gemeinsam zum Beispiel schauen, kann man solche Leute isolieren? Kann man die trennen von den friedlichen Fans? Das ist gestern eben nicht gelungen, oder? Dass zum Beispiel das Gros der Fans ja friedlich gewesen, aber sie haben sich auch nicht an die Abmachungen gehalten, wo dass man sich versammeln und wo man auch durchmarschieren will. Und wenn halt die Club nicht bereit sind, an dem auch mehr zu investieren, auch in ihre eigene Fankultur. Bis jetzt ist es einfach so, dass das passiert. Wie gesagt, wir entschuldigen sich nicht einmal und irgendwelche Konsequenzen, weder finanzielle noch in einer Meisterschaft, könnten auch mal über einen Punkteabzug reden, oder? Dort tut es dann vielleicht ein bisschen weh und dann bringt es dann vielleicht auch ein bisschen Klüpp dazu, zu ihren Fans besser zu schauen.
Ein Cup-Final zu Bern, 2 Teams, die nicht von Bern sind. Was bringt denn das Bern? Weil man geht ja immer gleich ein Risiko ein, dass etwas schief geht.
Gut, man kann auch die Frage stellen, Cup-Final hat ja auch etwas mit einer Tradition zu tun. Also in Deutschland findet der Cup-Final auch traditionell in Berlin, in Frankreich, in Paris statt. Das ist an und für sich, das denke ich mir, nicht das Problem. Aber man ist natürlich nur noch bereit, als Stadt Bern, wenn man die Tradition haben will, die nur unter Bedingungen noch durchzuführen, die Tradition, wie das, was an Schaden angerichtet wird, an Behinderungen von Öffentlichkeit, Sperren vom Bahnhof, solche Sachen, Zusammenbrechen vom ÖV, wenn man das klar in den Griff bekommt, sonst, muss ich sagen, ist wahrscheinlich Aufwand zu ertragen nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis.
Schweizweit diskutiert man über das verschärfte Hooligan-Konkordat. Was hat jetzt das gebracht gestern?
Also ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich würde meinen, wer jetzt glaubt, mit der Annahme vom Konkordat hat man die Probleme von gestern nicht gehabt, glaubt, der irrt, oder? Ich glaube, das Konkordat ist in erster Linie auch deklaratorisch, das ist ganz klar, man hat die Instrumente, aber wenn jede Stadt kann eine grosse Veranstaltung absagen kann, wenn das Sicherheitsrisiko zu gross ist, für das braucht es kein Konkordat. Ich glaube, nicht über das Konkordat allein lösen wir, sondern über die Bereitschaft von den Clubs an ihrer Fankultur zu arbeiten, aber auch über die Bereitschaft eines Fußballverbands, halt auch Konsequenzen zu ziehen, wenn sich die Clubs nicht an Spielregeln halten. Ich glaube, das ist der Weg, der langfristig dazu führt, dass wir vielleicht wieder friedliche Grossveranstaltungen durchführen können. Oder das Fanmarsch, wir kennen sie von den Holländern her, die können absolut friedlich sein und die können eine absolute eine gute Stimmung an einen Ort bringen, aber die diktieren nicht die Fans und nicht Chaoten unter den Fans die Spielregeln, sondern die diktiert die öffentliche Hand und es diktiert der Fußballverband, wie so etwas abzulaufen hat.
Sagt der Berner Stadtpräsident. Ob die Verschärfung des Hooligan-Konkordats etwas gebracht hat in so einem Fall wie gestern oder nicht, der Kantonalpolizeidirektor Hans-Jürg Käser findet mal, es hat.
Also wenn man das Konkordat schon gehabt hat, dann hat es eine Bewilligungspflicht gegeben. Dann hat der Swiss Football League müssen eine Bewilligung haben für den Cup-Final und dann hat man an die Bewilligung Auflagen geknüpft. Und die Auflagen, die wären zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Transport, mit dem Fantransport gewesen. Nachher wären die Auflagen im Zusammenhang mit den Eintrittskontrollen gewesen. Es hat Pyros gegeben während dem Match, oder? Der Match selber war nicht ein guter Match gewesen, aber Pyros sind abgeführt worden, wie verrückt.
Faktisch, in der Verschärfung des Hooligan-Konkordats steht, dass Behörden Auflagen machen können bei sogenannten Risikospielen. So eine Auflage kann heissen, dass die Fans müssen separat anreisen in extra Züge oder Bussen und dass Behörden bestimmen, wo sie durchgehen. Aber was ist denn, wenn so Auflagen gemacht werden und sich dann die Fangruppen gleich nicht daran halten, wie gestern? Der Berner Fanvertreter Adrian Wehren findet, ja, eben, Fanmärsche und Ausschreitungen vor einem Stadion können wir mit so einem Hooligan-Konkordat nicht verhindern. Und überhaupt, es gäbe schon genug Massnahmen heute.
Die Massnahmen, die die Polizei heute hat, die sind längstens vorhanden, die gehen schon sehr weit. Oder? Also, man hat Rayonverbot, das man aussprechen kann gegen gewalttätige Leute. Man hat Stadionverbot, das man aussprechen kann gegen gewalttätige Leute. Man hat das normale Strafgesetzbuch, wo nach wie vor eine Gültigkeit hat und wo gegen gewalttätige Leute genug Massnahmen vorhanden sind. Also sind die Massnahmen, die jetzt geplant sind, die tönen zwar auf dem Papier für die breite Masse gut, aber verhindert hat das am gestrigen Sonntag gar nicht.
Es gibt also zwei Positionen. Die eine sagt, die Verschärfung vom Hooligan-Konkordat brauche ich nicht und sie bringe nichts für so einen Fall wie gestern. Die andere Seite sagt, es ist wichtig, dass man bei Risikospielen Auflagen machen kann. Es steht Aussage gegen Aussage. Und bei mir im Studio sind jetzt ein Mann und eine Frau, die auch unterschiedliche Meinungen haben dazu. Da ist Nathalie Imboden, sie ist im Berner Kantonsparlament für die Grünen und sie ist gegen das verschärfte Konkordat. Dafür ist der Markus Meyer, auch er ist im Berner Grossrat auf der linken Seite bei der SP. Er ist eben für das Hooligan-Konkordat, er ist Präsident der Polizeigewerkschaft im Kanton Bern. Herr Meyer, ein Fernvertreter, hat jetzt gerade gesagt, es gäbe schon genug Massnahmen. Wie seht ihr das?
Ich teile die Ansicht dezidiert nicht. Im Gegenteil, die laufenden Probleme, die wir haben in dieser Angelegenheit, zeigen, dass man eben neue Massnahmen treffen muss. Massnahmen, die in der Schweiz noch nicht kennen, die sich aber im benachbarten Ausland bewährt haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass man längere Zeit, jahrelang sogar, mit den Fußballvereinen, mit den Verbänden, ist im Gespräch gewesen, hat probiert, mit ihnen gemeinsam Massnahmen zu definieren. Das ist immer am Widerstand von diesen Vereinen gescheitert. Sie haben auch den runden Tisch zu dem Thema Hooliganismus scheitern. Das Konkordat, das jetzt kam, ist nicht das, was man gesucht hat. Aber wenn halt der Partner nicht mit dem redet, dann muss der Regulator, der Staat, selber aktiv werden. Und das sind wir mit dem Konkordat.
Nathalie Imboden, der Markus Meyer sagt, die bisherigen Massnahmen sind gescheitert. Und wenn man auf gestern schaut, wie die Fans aneinander geraten sind, muss man sagen, ja, offenbar ist es gescheitert.
Also es ist klar, die Ausschreitungen sind zu verurteilen, das tue ich, das ist nicht zu akzeptieren. Aber trotzdem, das Hooligan-Konkordat würde genau das Problem eben nicht lösen, das euch vorher angetönt worden ist. Mit dem Konkordat tut man auf dem Papier neue Massnahmen festschreiben, die nicht greifend. Bereits heute hat man verschiedene Möglichkeiten. Und was wir eigentlich haben, ist ein Vollzugsproblem. Es ist nicht so, dass wir nicht Massnahmen haben. Wir haben Gesetze, wir haben bereits heute kann man ein Reihenverbot aussprechen für ein Jahr. Man kann Leute ausweisen. Es gibt Hooligan-Datenbank. Also wir haben relativ viele Instrumente bereits heute. Aber sie greifen der Praxis nicht. Und von dem her bin ich dezidiert der Meinung, dass man jetzt noch einmal muss, die Clubs die Verantwortung nehmen. Da bin ich gleicher Meinung wie auch der Herr Meyer. Aber man kann nicht alle Fans und auch die Friedlichen jetzt pauschal für das verurteilen. Und die werden nämlich von dem neuen Hooligan-Konkordat oder Würde tangiert, weil die nachher alle quasi wie eine Art geiselhaft sind und gegen das wehre ich mich.
Also jetzt ist es konkret ja darum gegangen, dass die Fans nicht dort durchgelaufen sind, wie man abgemacht hat, wenn man so Auflagen hat und dann könnte man halt dem Spiel Bewilligungen ziehen, sprich, man würde es dann gar nicht durchführen. Ist das jetzt realistisch, Herr Meier, dass man ein Cup-Finale einfach abseht?
Um Gottes Willen, das ist das Letzte, was wir wollen, dass gute Spiele abgesagt werden, dass Spiele abgesagt werden, wo ein Haufen Zuschauer mit Begeisterung schauen. Sondern wir müssen es in den Griff bekommen, dass wir die paar Dutzend, oder der Alex Chappett hat vorhin geredet, von 100 notorischen Querulanten in den Griff bekommen. Und das ist möglich, aber dazu muss man können die Massnahmen durchsetzen. Und ich möchte an einem Beispiel, das Frau Imboden vorhin gesagt hat, zeigen, wie es eben nötig ist, dass wir das Konkordat bringen. Sie hat vorhin gesagt, es gibt eine Hooligan-Datenbank. Das ist richtig. In der Hooligan-Datenbank sind Stand 20. März 1234 Leute verzeichnet waren. Leute, die ein Stadionverbot haben. Jetzt könnt ihr doch von keinem einzigen Ort am Eingang von keinem, der eine Zutrittskontrolle macht, verlangen, dass er die 1234 Leute auch im Kopf hat. Sondern jetzt können wir sagen, bei gewissen Spielen muss man sich mit der ID ausweisen, die ID wie ein Badge heranlegen auf ein elektronisches System, dann leuchtet es grün. Wir haben den Test gemacht, hier beim BSC, nicht beim BSC Young Boys, Entschuldigung, im SC Bern. Es hat bestens funktioniert, aber diese Instrument muss man in den Griff bekommen und das würde das Konkordat machen. Eben die Instrumente schaffen, damit man das kann durchsetzen, damit man die Rahmenbedingungen hat, dass solche Spiele, tolle Spiele zum Teil, auch weiterhin können stattfinden.
Da sind wir bei der Eingangskontrolle. Vielleicht das Thema kurz abzuschließen. Frau Imboden, fängt ihr jetzt eine zu grosse Zumutung, wenn man die Idee müsste zeigen beim Eingang vom Stadion?
Die Schwierigkeit ist einfach, dass alle Fans nachher diesen Bestimmungen unterworfen sind. Und ich finde es nicht richtig, dass friedliche Fans, die nicht euch gut finden, dass man wirklich auch Sportveranstaltungen kann besuchen in diesem Land und man euch kann von seinen bürgerlichen Freiheiten die kann nutzen. Ich bin nicht verpflichtet nach dem Gesetz, die Identitätskarte tagtäglich mit mir rumzutragen. Und wenn ich an ein Match gehen will, werde ich auch nicht zuerst müssen die Identitätskarte holen. Ich bin aber klar auch der Meinung, wir haben Hooligan-Datenbanken und es ist klar, die Hooligans muss man können identifizieren. Für das nützt es aber nicht, wenn man alle friedlichen Fans euch quasi kontrolliert. Abgesehen davon ist die Durchführbarkeit von dem in Frage gestellt. Und ich wiederhole mich, aber es ist ein Vollzugsproblem und wir sind alle gefordert, hier zu schauen, wie es geht. Ein neues Gesetz bringt keine Lösung. Und wir müssen mit den Fans, mit der Fanarbeit, aber auch mit den Clubs zusammenhocken. Und ich bin euch der gleichen Meinung, der Staat hat hier Verantwortung und muss die noch einmal an den Tisch holen und mit ihnen sagen, liebe Leute, wenn wir weiterhin die Spiele durchführen wollen, dann kann es nicht sein, dass jetzt alle müssen darunter leiden, nur weil es ein paar Dutzend, ein paar Hundert Leute gibt, die sich nicht an die Spielregeln halten. Gegen die müssen wir vorgehen und nicht gegen die friedlichen Fans.
Jetzt konkret in so einer Situation wie gestern, Nathalie Imboden, was müssen wir denn machen, wenn die Basler Fans zum Beispiel eben nicht auf den Platz gehen, wie abgemacht ist, und prompt treffen sie dann auf die GC-Fans? Man hat so Abmachungen, sie halten sich nicht dran. Was würdet ihr jetzt vorschlagen als Lösung?
Gut, ich kenne die Abmachung im Detail nicht. Ich habe es so gehört, dass die Polizei hat gesagt, man hat die Abmachung getroffen. Dann müsste man früher intervenieren und die tatsächlich halt schauen, räumlich nicht am gleichen Ort durch die Stadt zu laufen. Das ist für mich klar. Im Moment ist es halt die Stadt Bern mit den baulichen Sachen relativ beengt. Meine Erwartung an die Polizei und an die Einsatzverantwortlichen ist, dass man das von Anfang an probiert, so zu organisieren, dass die miteinander nicht in die Quere kommen. Aber über die Details, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ist klar, die Leute müssen sich Abmachungen halten. Das gilt auch für die Fanclubs und an dem werden sie müssen gemessen werden.
Was gibt euch, Markus Meier, zu vertrauen, dass es jetzt mit dem Konkordat nachher einfacher wäre, die Abmachungen durchzusetzen? Man hat jetzt schon Abmachungen und sie halten sich nicht dran, sie können sich auch nicht dran halten.
Das ist richtig. Es gibt keine Garantie und es wird ganz sicher auch, wenn wir das Konkordat annehmen, nicht keine Probleme geben. Ich hoffe einfach, wir können sie reduzieren und es liegt mir halt hier schon dran, noch einmal zu sagen, was das eigentlich heisst, wenn wir sie nicht reduzieren. Wir haben im Moment im Jahr 60.000 Stunden Ordnungsdienst, die die bernische Polizei und ihre Kollegen aus den Kantonen rundherum leisten, hier nur im Kanton Bern, für die Sicherheit von Sportveranstaltungen zu garantieren. 60.000 Stunden, die der Steuerzahler, der bernische Steuerzahler, fakturiert bekommt. Das sind als Gegenwert etwa 80 Polizisten 80 Vollstellen. Und da ist einfach die Bereitschaft nicht mehr da, wegen ein paar wenigen Querulanten das zu machen. Und da hoffe ich doch schwer, dass das Berner Stimmvolk, wenn das Referendum mal zustande kommt, tatsächlich auch ein Einsehen hat und die Möglichkeit gibt. Ich möchte gleich noch kurz eingehen auf das Beispiel, das Nathalie hat gesagt, betreffend dem Ausweis. Es ist richtig, es gibt keine Ausweispflicht, aber jeder, der neu mehr in die Ferien geht, muss dem Flüger im Schalter die Idee zeigen. Jeder, der in der Unterstadt in eine Disco will, muss so machen. Und warum soll man das nicht können verlangen? Nur bei extremen Spielen, nur bei Hochrisikospielen am Eingang, wenn man ins Stadion will.
Besten Dank. Es ist 5:05, darum müssen wir hier schon wieder abbrechen. Markus Meier und Nathalie Imboden, beide im Grossrat vom Kanton Bern. Im Regionaljournal gibt es jetzt die wichtigsten Nachrichten von heute mit dem Christian Lichti.
Nach dem Cup-Final zwischen dem FC Basel und GC redet kaum mehr jemand vom Fußball, sondern nur noch von den Ausschreitungen vor dem Spiel in der Berner Innenstadt. Der Berner Stadtpräsident Alexander Cep hat erwartet von GC und dem FC Basel eine Entschuldigung und ist nicht mehr bereit, den Cup-Final zu Bern durchzuführen, solange die Fußballclubs ihre Fans nicht im Griff haben. Zum Garunglück von Siders ist ein zusätzliches Gutachten vorgestellt worden. Das kommt zum Schluss, dass auch der Buschauffeur Jude am Unfall ist, wo 22 Kinder und 6 Erwachsene gestorben sind. Eine Unaufmerksamkeit oder ein Schwächeanfall komme als Ursache in Frage. Weil der Buschauffeur auch gestorben ist, findet man das nicht mehr raus. Darum prüft die Walliser Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen.
Und jetzt noch der Wetterbericht heute mit der Christine Jutz von SRF Meteo.
Auch in der Nacht kommt es an vielen Orten noch mal regnen. Die Schneefallgrenze liegt so zwischen 1400 und 1600 Meter. Die Temperaturen liegen bei rund 8 Grad. Morgen Mittwoch geht es ziemlich trüb und auch nass weiter. Vor allem am Vormittag regnet es praktisch überall mal. Oberhalb von 1400 bis 1800 Meter schneit es. Am Nachmittag lässt dann der Regen im Mittelland und auch im Wallis nach und es gibt dort nur noch lokal mal einen Platzregen. Von den Freiburger Alpen bis ins Berner Oberland bleibt es am Abend aber immer wieder nass. Im Rhonetal kann es mit einem zügigen Nordwind auch mal ein paar Aufhellungen geben. Temperaturen morgen in Adelboden bei 7 Grad, Freiburg 10, Bern 11 und Zbrieg 14 Grad. Am Donnerstag kommt schon die nächste Störung und es kommt wieder verbreitet regnen. Die Schneefallgrenze sinkt dann sogar bis gegen die 1000 Meter. Es wird ziemlich windig, bei rund 13 Grad.
Ihr findet Nachrichten und Geschichten aus der Region auch mit Video von unseren Kollegen vom Fernsehen bei uns auf srf.ch. Der Regionaljournal sei unter dem Stichwort News. Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis vom Dienstagabend. Der Thomas Pressmann und der Christian Licht haben die Sendung heute zusammengestellt. Ich bin Elisa Henni.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.